ist auch für mich wirklich eine Ehre, dass ich heute Morgen da sein darf. Ich habe über den gleichen Text schon vor ein paar Monaten in Fimi Thun gepredigt. Und ich habe empfunden, als ich mich entschieden habe, was ich heute Morgen mit euch teile, dass ich die Predigt noch einmal brauche. Ich bin bereit, send mich vom Preis von meiner Nachfolge. Wir leben in einer Zeit, in der wir sehr viel hören von Gottes Liebe, Treue, von seinem Beistand. Viele lesen die Bibel und verstehen sie wie einen persönlichen Liebesbrief an sich selber. Gott ist mit uns, er geht uns voran, er bereitet einen Weg vor uns. Er nimmt uns in seine Ruhe und schenkt uns Frieden, den die Welt weder versteht noch könnte geben. Gott vergibt. Und dass er als wie ein liebender Vater ist zu uns und wir auf seine Gnade dürfen vertrauen, lässt uns in der Nacht ruhig schlafen. Wisst ihr, was ich meine? All das ist wahr und gar nicht etwas falsch. Und trotzdem glaube ich, dass ein gewisses Risiko darin besteht, wenn wir uns nur auf diese Wahrheiten fokussieren. Wir kommen nämlich in Gefahr zu denken, dass unsere Nachfolge etwas Einfaches wäre. Dass sie uns nicht viel kostet. Und wenn wir in Situationen kommen, wo Anfechtungen geschehen, wo wir angegriffen werden, angefindet, verspottet, wo wir in Not kommen, wo wir krank werden, arbeitslos oder was auch immer, dann fangen wir an zu zweifeln. Jetzt bin ich doch immer treu gewesen, habe alles gemacht, was du hast wollen. Warum passiert mir denn jetzt das? Wie habe ich das verdient? Bist du überhaupt allmächtig und gut, Gott? Ich glaube, wir dürfen einfach nicht ausklammern, dass es in der Bibel nie eine Stelle gibt, was heisst, dass wenn wir als Christen Jesus nachfolgen, dass wir dann ein Leben haben, ohne Not, wo immer einfach ist. Im Gegenteil, es gibt viele Stellen, wo vorausgesagt wird, dass Nöte und Verfolgung und Widerstand uns werden begegnen, dass wir in dieser Welt werden Angst haben. Die Nachfolge kostet etwas. Sie fordert einen hohen Preis, den höchsten wahrscheinlich, den ich geben könnte. Sie kostet nämlich mein eigenes Leben. Und möchte mit euch heute Morgen die Geschichte von Jesaja anschauen, die Daniel vorher vorgelesen hat. Und mal schauen, wie das der Jesaja auf den Ruf von seiner völligen Hingabe hat reagiert. Und ich steige ein mit ein paar kurzen Eckdaten zum Jesaja. Er hat im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt, in Jerusalem, was die Hauptstadt war, von Juda, vom Südreich Israels. Es ist möglich, dass der Jesaja von königlicher Abstammung war. Sicher aber hatte er enge Beziehungen zum Königshof. Unter allen Königen, die er dort hat gesehen hat, kommen und gehen, es waren vier, hat er immer freien Zugang gehabt und er hat verschiedenste Rollen wahrgenommen dort. Er war Archivar, Biograf, Sekretär, Erzieher, später auch Freund und Berater vom jungen Hiskia, der später ist König geworden ist, und wahrscheinlich war er sogar Arzt gewesen. Wir wissen, dass er verheiratet war und zwei Söhne hatte. Und dass er fast 5 Jahrzehnte lang hat seinen Dienst, der an diesem Tag mit dieser Vision vom Tempel und von dieser Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes hat angefangen, hat dienet. Das ist eigentlich auch schon gerade alles, was wir wissen vom Jesaja. Sein Dienen ist in einer der schwersten Zeiten vom Volk Israel in seiner Geschichte gefallen. Nachdem unter dem König Usia lange Zeit Frieden und auch Wohlstand geherrscht, ist es mit dem zu Ende gegangen. Noch während der Jesaja am Leben war, ist das ganze Nordreich von den Assyrern eingenommen und vernichtet worden. Der grösste Teil von Israel ist untergegangen, genau so, wie es der Jesaja lang hat prophezeit. Ich möchte jetzt mit euch gern noch einmal ein paar Verse aus diesem Kapitel lesen. Dann hörte ich, wie der Herr sagte: Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete: Ich bin bereit, sende mich. Da sagte er: Geh und sag zu diesem Volk: Hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts. Redet zu ihnen, damit ihre Herzen verstockt werden, ihre Ohren verschlossen und ihre Augen verklebt, sodass sie mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Verstand nicht erkennen, damit sie nicht umkehren und geheilt werden. Hier eine kleine Klammerbemerkung. Die Verse, die wir jetzt gerade gelesen haben, 9 und 10, das war nicht das Ziel gewesen, wo Gott am Jesaja mit seinem Auftrag hat gegeben, sondern das unausweichliche Ergebnis. Das Volk war so lange ungehorsam gewesen, dass sie von dieser Sünde verhärtete Herzen hatten. Sie konnten gar nicht mehr umkehren. Es hat keine Möglichkeit mehr gegeben für sie zur Heilung. Wir fahren weiter mit Vers 11. Wie lange soll das dauern, Herr? Fragte ich. Der Herr antwortete: Bis die Städte zerstört sind und die Häuser leer stehen und das ganze Land zur Wüste geworden ist. Ich werde die Menschen fortschaffen und das Land wird leer und verlassen sein. Und ist noch ein Zehntel übrig, so wird es ihnen gehen wie den Trieben, die aus dem Stumpf einer gefällten Eiche oder Terebinte wachsen. Sie werden abgefressen. Der Stumpf aber bleibt, und aus dem Stumpf wird neues Leben sprossen zu Gottes Ehre. Auch unter den Königen, wo Gott gehorsam war, war der Zustand vom Volk Gottes immer schlimmer geworden. Ihre Treue zu ihm war bestenfalls oberflächlich, mehr ein Lippenbekenntnis, und in Wahrheit haben sie fremde Götze verehrt. Ungerechtigkeit, Bestechlichkeit und so weiter hat geherrscht im Land und die Schwachen sind ausgenutzt worden. Die Menschen haben Gott missachtet. Der Gott, der ihnen hat immer beigestanden hat, der sie hat geführt, der immer treu war. Und sie haben ihr Vertrauen auf Bündnis gesetzt mit heidnischen Völkern und denen ihre toten Götze angebetet. Sie haben Sonne, Mond und tote Steine verehrt. Und mir ist es gerade so gegangen beim Lesen, dass ich das Gefühl hatte, hey, das klingt ja fast wie bei uns. Und in so einer Zeit hatte Jesaja die Vision von Gott auf dem Thron. Und er war einfach nur überwältigend. Ich habe vorher gerade gedacht, wo Daniel den Text hat vorgelesen, es ist ja spannend, dass der Jesaja nicht ist verschrocken über die Engel oder, und ich meine, also 6 Flügel, he? Und die müssen ja auch riesengroß sicher gewesen sein. Und er, das, der ganze Lärm, der war, und der Rauch im Tempel, der Saum von Gott, der den ganzen Tempel hat ausgefüllt, von dem schreibt der Jesaja nichts in seinem Buch, dass ihn das irgendwie hat geflasht, wie man heute vielleicht würde sagen. Er war überwältigend von dieser Hoheit, Pracht und Majestät, von dieser Heiligkeit von Gott. Und er hat in dem Licht von Gott auch sich selber erkannt und hat geschrien: Ich bin verloren. Ich bin verloren. Ich bin unwürdig, dass ich Gott auch nur dürfte anbeten. Wie nie vorher hat er Gott erkannt als den, den er ist. Als heiligen Gott, ewigen Gott, als höchen und unüberwindbaren Gott. Als Schöpfer. Vor dem seiner Heiligkeit, der Jesaja, hat das Gefühl gehabt, er müsse vergehen. Vielleicht hat er Todesangst gehabt. Und eben, auch sich hat er das erste Mal wie in einem Spiegel so gesehen, wie er ist, als unwürdig und schuldig, als verloren. Er braucht einen Retter. Und Gott sieht seine Reue, er sieht sein bußfertiges Herz und er begegnet ihm als vergebender Gott. Und diese Begegnung hat Jesaja verändert und prägt und wohl auch vorbereitet auf seine vielen Jahrzehnte treues Dienen. Der Andreas Poppart, oder Poppi, wie er ja gern genannt wird, schreibt in seinem Buch «Unfertig – Jesus nachfolgen für Normale». Übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch, nimmt so viel Druck weg. Er schreibt, dass es im Leben manchmal ein Point of No Return gibt. Ein Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Ein Moment, in dem alles verändert wird und nachdem nichts mehr so ist, wie es vorher war. Ein Punkt, wo man nicht mehr zu dieser bequemen Nachfolge zurück kann, wo gerade vorher noch so normal war. Für den Jesaja ist die Vision, die Begegnung mit Gott, der Punkt gewesen, wo es kein Zurück mehr gegeben hat. Als ich ein Kind war, hatte ich ein Bild von Gott, das mir etwas Angst gemacht hat. Irgendwie hat es scheinbar bei Gott so viele Regeln gegeben, die man befolgen musste. Und so viele Möglichkeiten für Fehler. Auch wenn ich gewusst, dass er auch mein Freund ist und mein Heiland und Hirte und all die Bilder, die man ja in der Sonntagsschule hat gehört, die ihr vielleicht auch kennt, ist Gott für mich trotzdem ein Respektgott gewesen. Wenn meine Eltern am Abend später sie heimkommen, als sie gesagt haben, bin ich im Bett gelegen und habe Angst gehabt. Ich habe gedacht, jetzt ist Jesus zurückgekommen. Jetzt ist die Entrückung passiert und er hat mich zurückgelassen. Und jeden Abend hatte ich das Gefühl, ich muss unbedingt beten, dass Gott mir alles vergibt, was ich heute falsch gemacht habe. Weil sonst, wenn er kommt, dann bleibe ich vielleicht zurück. Heute, ich habe es am Anfang schon gesagt, ist die Botschaft, die wir wahrscheinlich unseren Kindern und Enkeln vermitteln, eine andere. Wir hören so viel über Gottes Vaterherz, über die unendliche Größe und Tiefe von seiner Liebe. Und das ist ja richtig und gut. Und trotzdem ist mir, als ich den Bibeltext gelesen habe, aber einmal mehr bewusst worden, Gott ist nicht einfach ein Kuschelgott. Gott ist nicht ein Gott, der sowieso eines Tages alles wird vergeben, weil er es gar nicht übers Herz bringen könnte, dass wir die Folgen von unserer eigenen Schuld müssten tragen. Gott ist heilig. Als mein Schöpfer hat er jedes Recht auf mich und mein Leben. Als ich ihn angenommen habe, habe ich ihm mein Leben hergegeben und habe ihm gesagt, hey, mein Leben gehört dir. An ihn glauben und ihm nachzufolgen, hat einen Preis. Auch wenn wir das nicht immer so gern hören. Es ist eine Tatsache, dass ich nicht mehr mir selber lebe, sondern ihm. Ich habe kürzlich noch relativ jungen Gemeindeleiter gehört erzählen, dass er als ganz junger Mann so eine grosse Sehnsucht hatte, danach eine Erweckung zu erleben. Er hat viele Stunden mit seiner Gitarre verbracht, Gott gesucht und ihn angefleht, dass er ihm doch möge Erweckung schenken, dass er doch dürfte teilhaben an dieser Erweckung, dass er dürfte als Missionar oder als Evangelist Erweckung erleben. Und wo Gott schließlich gerettet und gesagt hat, wird Pastor. Hat er das gar nicht wollen. Nein, hat er gesagt. Alles, nur nicht Pastor. Ich will doch kein Pastor werden. Und dann hat er versucht, mit Gott zu verhandeln. Er hat gesagt, ja, okay, also, ja, ich mache es, wenn du mir versprichst, dass ich als Pastor da Erweckung erlebe. Wisst ihr, was Gottes Antwort war? Du bist nicht in der Position, zu verhandeln mit mir. Du bist nicht in der Position, mir Bedingungen zu stellen. Gott ist ein liebender Vater. Ja, das ist er. Aber er ist auch der hohe, erhabene, heilige Gott, der auf dem Thron sitzt und regiert. Umgeben von mächtigen Engeln. Umgeben von Rauch und Anbetung und Lärm. Wie Dosen zu Wasser. Und wir sollen Ehrfurcht haben vor ihm. Und wir brauchen hier eine ausgewogene Sicht von dem Gott, der unser Leben gehört. Hier rein, in die Erkenntnis von Gottes Heiligkeit und nach der Buße über seine eigene Unreinheit kommt jetzt Gottes Frage. Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Interessant, dass Gott nicht sagt, du musst, Jesaja. Ich berufe dich und du musst. Er fragt, wer ist bereit? Und der Jesaja, ohne scheinbar einen Moment auch nur nachzudenken, sagt, hier bin ich, send mich. Gerade noch war er voll Scham gewesen, hat erkannt, dass er Vergebung braucht. Gerade noch ist der Engel mit dieser glühenden Kohle seine Lippen berühren und hat ihn gereinigt. Und sofort ist er bereit, die Frage von Gott persönlich zu nehmen. Du brauchst einen Boten? Hier bin ich. Ich bin bereit. Send mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Jesaja seine Emotionen in dem Erleben ihn überhaupt hat, dem, was er hat erlebt, hinten nachher mögen. Ich weiss nicht, ob er sich in dem Moment hat würdig und feig gefühlt, irgendeinen Auftrag für Gott auszuführen. Aber er hat sich nicht von seiner eigenen Sicht oder von seinen Gefühlen davon bestimmen, wie er würde handeln und reagieren auf Gottes Ruf, sondern hat sich allein von dem leiten. Und ich möchte mir das zum Vorbild nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte von Gottes Ruf und von seinem Willen geleitet sein in meinem Leben. Und auch hier entspricht manchmal eben unsere eigene Sicht von so einer Berufung von Gott, nicht dem, was dann wirklich passiert. Der Auftrag, den Gott dem Jesaja hat gegeben, war jetzt ja nicht wirklich ein Leichter gewesen. Da war nichts Glorreiches und Glamouröses oder Niederweckendes an diesem Auftrag gewesen. Gott hat Jesaja nicht auf die Bühne berufen, in die Scheinwerfer und zu Ruhm und Ehre bestimmt gehabt. Im Gegenteil, er hat einen richtig knochenharten Job gefasst an diesem Tag. Seine Predigt, egal wie viel der Jesaja auch würde predigen, hat sollen dazu dienen, dass ihre Herzen noch stärker verstockt werden. Die Zeit, wo Umkehr noch wäre möglich gewesen, ist abgelaufen gewesen, Gott mit seiner Geduld am Ende. Jetzt, so hat Gott gesagt, würde das Gericht kommen, unaufhaltsam und unvermeidlich. Wow, also mega deprimierend, oder? Bis dann ganz am Schluss vom Kapitel 6 im letzten Vers ja noch so eine Andeutung kommt, dass irgendwann später aus dem Stumpf, wenn er alles wird ausgerottet haben, aus dem Stumpf, dass der daraus wieder neues Leben wird aufwachsen. Ich vermute, ich hätte etwa so reagiert. Lass mal, Gott, merci vielmal für deine Anfrage und dass du mir zutraust, dass ich deine Dienerin bin, aber ich glaube, ich kann das nicht. Ich muss mein Angebot zurücknehmen. Such doch jemand anderes, der besser geeignet ist, für so etwas Herz auszuführen. das Komiker-Duo Nimm zwei, wo ich viel gehört habe, als ich noch jung war, singt in einem Lied: Hier bin ich, sende meinen Pastor, denn der wird schließlich dafür bezahlt. Aber wie reagierte Jesaja? Oh, seine Antwort lässt mich echt einfach nur staunen. Was er sagt, ist: Wie lange soll das gehen, Herr? Nichts verhandeln, keine Bedingungen. Er fühlt sich einfach angesprochen, nimmt die Herausforderung an, ohne Wenn und Aber. Und seine einzige Frage ist: Wie lange? Ich weiß nicht einmal, ob Gott ihm die Frage beantwortet, aber mir hat das beeindruckt. Bei mir ist Gottes Ruf für einen vollzeitlichen Dienst in einem Moment gekommen, wo ich mich ebenfalls sehr unwürdig gefühlt habe. Es ist während der Trainingszeit von meiner ersten Ehe passiert. Ausgerechnet in einer Sitzung, in der die Bedingungen für unsere Scheidung ausgehandelt wurden. Ich habe mich damals so beschämt gefühlt und so mitschuldig auch an dem Zerbruch von unserer Ehe, auch sogar mitschuldig und mitverantwortlich für das ständige Fremdgehen von meinem Mann. Ich habe mich einfach schuldig gefühlt für all das, was ist geschehen, und mega unwürdig. Und ich habe gedacht, ich kann nie mehr für irgendjemanden ein Segen sein. Ich bin disqualifiziert für immer und ewig, für Gott irgendwie noch ein Zeugnis sein. Weil wie könnte ich denn erzählen, dass Gott alles möglich ist, wenn meine Ehe gerade so bitterlich zerbricht? Aber in dem Moment hat Gott mich gerufen. Und ich glaube, es ist gut, weil Gott hat noch nie würdige Diener gesucht, oder? Er hat sich immer die Schwachen gesucht, die Fehlerhaften, die sich selber haben überschätzt. Und es ist so gut, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir Gottes Ruf für unser Leben annehmen. Ich habe in dem Moment realisiert, dass ich diesen Ruf schon lange habe, wie einen Vorschatten erahnt. Ich habe nämlich schon, als ich noch Kind war, gesagt, wenn ich ein Mann wäre, dann würde ich Pastor werden. Und irgendwie habe ich mir nie überlegt, was das für mich als Frau würde bedeuten, dass ich so etwas immer gewusst habe. Bis in diesem Moment, und das war dann wirklich wie so, ein Puzzle mit einem Bild, das einfach keinen Sinn macht, bis das letzte Teil drin ist. So wie es Gott manchmal macht mit uns, oder? Ich habe Ja gesagt. Und habe mich auf den Weg gemacht, wo ich keine Ahnung hatte, was da alles auf mich zukommt. Das war mein Point of No Return. Die Entscheidung, Gottes Ruf zu folgen, hat mein Leben verändert. Und ich könnte nicht und ich will auch nicht zurück zu dem, was vorher war. Nicht, weil mein Weg jetzt so glorreich und immer einfach wäre. Nein. In diesen 8 Jahren, in denen ich jetzt in 2 unterschiedlichen Gemeinden darf Gott vollzeitlich dienen, erlebe ich bereits zum 2. Mal, dass ich den Erwartungen der Menschen in der Gemeinde nicht genüge. Und ich muss es voll Schmerz hinnehmen, dass ich zum 2. Mal eine Kündigung bekomme. Habe ich mir das so vorgestellt? Nein. Aber es gibt keinen Weg zurück hinter dem Moment, wo ich erkannt habe, dass mein Leben Gott gehört, mit allem, wo ich bin. Und dass er das Recht hat, mit mir das zu tun, so, wie es ihm gefällt. Und wie er entscheidet, dass es mir zum Besten dient. Vielleicht bist du weder ein Prophet noch ein Pastor und hast jetzt gerade das Gefühl, die Predigt geht mir eigentlich gar nicht an. Aber Auch wenn am Jesaja seine Berufung sehr speziell war, vermutlich eine einzigartige, heisst das nicht, dass wir uns einfach zurücklehnen können und sagen, das geht uns nicht an. Auch wenn Gott viele unterschiedliche Berufungen hat für seine Nachfolger und viele von uns möglicherweise nie so einen klaren Moment für so eine etwas speziellere Berufung erleben. Und auch wenn deine Berufung nicht die gleiche ist wie meine, können wir doch vom Jesaja lernen. Und es gibt nämlich einen Ruf und einen Auftrag, der uns allen gilt. Wo wir Buße vor Gott und wo wir sind wiedergeboren worden, hat für uns ein neues Leben angefangen. Wir sind durch die DNA vom Vater, wo in unsere Geist, in unseren Geist, in unsere Seele, in unseren Körper ist reingekommen, sind wir verwandelt worden. Aber liebe Gemeinde, wir dürfen an diesem Punkt nicht stehen bleiben. Die Braut von Jesus, seine Gemeinde, ist nicht einfach ein Wohlfühlclub, wo wir Sonntag für Sonntag eine schöne Zeit haben miteinander, wo wir uns schon ein bisschen mehr auf den Kaffee nachher freuen und aufs Zusammen austauschen, als uns dann auch auszustrecken, dass Gott uns begegnet. Gott hat uns gerettet und er hat uns erlöst, damit wir jetzt anderen das Evangelium weitergeben. In der Gemeinde, am Sonntag im Gottesdienst, in der Kleingruppe, in der Bibelstunde, werden wir vorbereitet und ausgerüstet für diesen Dienst, für diesen Auftrag, in dieser dunklen Welt ein Leuchtfeuer zu sein. In einer Welt, die dringend und verzweifelt die gute Botschaft von Gottes Liebe und Vergebung muss hören. Denn wenn wir das nicht machen, gehen die Menschen, die wir vielleicht täglich begegnen, in der Nachbarschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz, werden sie verloren gehen. Und zwar für immer und ewig. Wo Jesus seine Jünger hat ausgesendet in Dörfer, man kann das im Lukas Kapitel 10 nachlesen, sagt er zu ihnen, es wartet eine reiche Ernte. Aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Gott vor Ernte, den Herr vor Ernte, dass er die nötigen Leute schickt. Es hat sich gar nicht so wirklich etwas geändert seit dem Jesaja, oder? Gott sucht auch hier und heute Menschen, die für ihn seine Botschaft weiterverzählen. Und ich glaube, seine Frage ist heute Morgen da in diesem Raum. Wer ist bereit? Wer ist bereit, mein Bote zu sein? Ich habe vor 4 Jahren, nachdem ich lange allein war, noch einmal heiraten dürfen. Und an diesem Wochenende, wo wir uns kennengelernt haben, hat er ein ganz grosses Wunder erlebt. Wer YouTube hat und möchte genauer hören, was an diesem Tag passiert ist, kann gerne das Wunder von Thun eingeben. Also nicht das Wunder von Bern, nicht Fußball, auch wenn EM ist, das Wunder von Thun. Und dann könnt ihr 2-3 Minuten lang hören, was er erlebt hat. Aber ein bisschen etwas davon muss ich verraten. Er hat nämlich eine Spontanheilung erlebt, an seinen zertrümmerten Handwurzelknochen. Und darum hat er 3 Tage nachher, nur eine Woche nach dem Unfall, einfach wieder arbeiten können. Er hatte eine Sitzung und da hat Gott ihm die Aufmerksamkeit auf einen Arbeitskollegen von ihm gelenkt, der einen Bandscheibenvorfall hatte und wo kaum konnte zur Kaffeemaschine humpeln in Pause. Und er hört, wie Gott sagt zu ihm, Michael, bet mit ihm. Oh. Ihr müsst euch vorstellen, die Sitzung hat stattgefunden mit etwa 20 hochrangigen deutschen Beamten. Alle mit so ganz viel Streifen an ihren Uniformen. Und die haben alle Pause gehabt und alle so ein bisschen halt rumgeschaut und er hat gewusst, wenn ich das jetzt mache, dann kommen die das alle mit über und er hat gefunden, ja, aber Herr, aber nicht jetzt, oder? Gott hat nicht Luft gelassen. Und am Schluss hat er ihm gesagt, Michael, hast du schon vergessen, was ich vor 3 Tagen für dich hatte? Oh. Nein, er hat es nicht vergessen gehabt. Und so ist er aufgestanden, ist zu seinem Arbeitskollegen gegangen und hat gesagt, du weißt ja, was Gott für mich gemacht vor 3 Tagen, weil er hat ihm schon erzählt gehabt. Das könnte er auch für dich. Und er hat den Arbeitskollegen ganz laut gerufen, im Schwabenländli, wieso bist du etwa auch so ein Wunderheiler? Oh, wie peinlich, oder? Und er hat gesagt, nein, ich kann es nicht. Ich bin nicht der Wunderheiler, aber Gott kann es für dich tun. Dann hat der Mann einfach sein Hemdli oder sein T-Shirt aufgezogen, sein Rücken hergehangen und gesagt, also dann bete mit mir. Und der Michael hat einfach die Hand hergelegt, hat gesagt, Gott, du hast es vor 3 Tagen mit mir eine Hand gemacht und das kannst du auch heute für den Rücken von meinem Arbeitskollegen. Und der Rücken war gesund gewesen, genau so wie bei Michael, von einem Moment auf den anderen. Was wir erleben an Segen und an Wunder, das schenkt uns Gott, damit wir es weitergeben. Ist uns das bewusst? Natürlich dürfen wir uns darüber freuen und wir sollen dankbar sein, aber das hat nicht den Selbstzweck, uns zu segnen, sondern er segnet uns, damit wir andere segnen. Der Ruf geht zu den Völkern von aller Welt und macht die Menschen zu meinen Nachfolgern. Das gilt auch heute. Und das spielt im Fall keine Rolle, wie jung oder wie alt wir uns fühlen. Ich sage Alben, solange noch Luft in meinen Lungen ist, werde ich nicht aufhören zu singen und predigen von Gottes Liebe. Warum sollte ich denn auch? Er entscheidet, wenn mein Dienst fertig ist. Wir sind herausgefordert, Position zu beziehen mit unserem Glauben, auch wenn es manchmal peinlich ist. Auch wenn wir Angst haben davor, dass wir anecken oder ausgelacht werden. Wir sind gerufen, rauszugehen aus unserem Wohlfühlklüppli. Excuse, ihr seid sicher nicht so, aber wir in Thun. Wir sind rausgerufen, unser Leben herzugeben für unsere Freunde, damit sie dürfen gerettet werden und nicht verloren gehen. Wir sind aufgefordert, unsere Wünsche und unsere Vorstellungen von unserem Leben Gott herzugeben und ihm zu sagen, du darfst, so wie du willst. Und wir werden Wunder erleben. Wir werden erleben, wie Menschen geheilt werden, wie sie befreit werden, wie etwas Neues darf anfangen, auch im Leben von ihnen. Und ich möchte nochmal fragen, was ist deine Antwort auf Gottes Frage? Spürst du vielleicht jetzt gerade, wie der Heilige Geist an deinem Herz redet, zu deinem Herz redet und an deinem Herz schaffst? Und wünschst du dir vielleicht, dass du etwas darfst erleben, was du bis jetzt so noch nicht hast gekannt, dass du mehr darfst erleben mit Gott? Mehr von dieser Fülle, die er uns eigentlich versprochen hat. Mehr Freude, mehr Wunder, mehr Hingabe, mehr Liebe. Mehr von ihm und weniger von mir. Denn möchte ich ganz ehrlich sein mit euch. Jedes Gebet um mehr kostet. Manchmal kostet es richtig viel. Vor 1,5 Jahren habe ich durch eine Andacht so einen Impuls verspürt, ein Gebet zu beten, das ich vorher noch nie im Leben wäre auf die Idee gekommen, so etwas zu beten. Aber ich hatte wirklich richtig ein Bedürfnis gehabt. Jeden Tag, manchmal viele Mal, habe ich angefangen zu beten, Jesus, zerbrich du mich. Nicht im Sinn von zerstör du mich, mach mich kaputt, sondern zerbrich du das in meinem Leben, das nicht von dir kommt. Zerbrich du meine eigenen Schutzmauern. Zerbrich du meine eigenen Waffen, die ich vielleicht selber habe versucht, mich Rettung zu erkämpfen oder Gerechtigkeit zu erkämpfen oder was auch immer. All meine Schutzräume und meine Versuche, selber Sachen zu lösen, zerbrich es. Und jedes Mal, wenn ich das gebetet habe, war es auch wirklich ein Gefühl in meinem Bauch, als würde eine Tür aufgemacht. Und ich habe mich täglich gedrängt gefühlt. Es war wie ein Schrei gewesen, manchmal unter Tränen. Interessant ist, dass ich eigentlich gar nicht gewusst, für was ich bete. Ich hatte nicht wirklich eine Vorstellung, was das Gott zerbrechen soll in meinem Leben. Aber er hat es gewusst. Und er hat nicht lange gewartet. Ein enorm schmerzlicher, aber auch enorm befreiender Weg hat angefangen. Nach und nach sind eins am anderen Sachen aus meinem Leben weggebrochen, wo mir Freude gegeben, wo mir Sicherheit gegeben, wo mir wertvoll waren. Es hat mit meiner Gesundheit angefangen. Ich war eins ums andere Mal krank. Und nach einem halben Jahr war ich so erschöpft, nicht nur von den körperlichen Grippen, sondern auch von anderen, von eigenen Kämpfen. So erschöpft, dass ich für 6 Wochen nach Langenthal zur Erholung musste. Oh, wie demütigend. Auch das hat etwas wegbrechen lassen. Ich war nämlich schon mal dort als Referentin. Und wiederzukommen als Patientin, oh, das hat wehgetan. Mein Mann und ich haben mit einer Frau, einer Freundin zusammengewohnt in ihrer WG. Und die hat sich plötzlich aufgelöst. Für mich fast von einem Tag auf den anderen. Und das hat dann auch bedeutet, dass wir aus dieser Wohnung in Frutigen, wo wir dann waren, wegzügeln nach Thun. Und ich wollte nicht weg von Frutigen. Und ich wollte auch nicht weg aus dieser Wohnung. Und meine Ehe ist so unter Druck gekommen, dass wir wirklich 1-2 Wochen lang nicht gewusst haben, ob wir es miteinander noch schaffen. Und als ich das Gefühl hatte, ich hätte jetzt alles hergegeben, was ich irgendwie noch hätte können, hat das angefangen jetzt in meiner Gemeinde, wo mir wird meine Anstellung kosten, als vorher gesagt. Und wisst ihr, was mich davor bewahrt, zu verzweifeln, war, dass ich gewusst habe, was ich erlebe, ist Gebetserhörung. Ich erlebe Gebetserhörung. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt auch langsam vorstellen, warum ich gesagt habe, ich brauche die Predigt heute Morgen. Ich möchte euch sagen, mein Ziel war jetzt nicht, euch zu entmutigen dazu, jemals ein mutiges Gebet zu sprechen. Gar nicht etwa. Weil ich weiß mit aller Sicherheit, Gott nimmt uns niemals etwas weg, ohne dass er uns dafür etwas Neues gibt, das besser ist. Oft gibt es so eine Phase, wo wir das noch nicht sehen. Ich bin im Moment sehr am Trauern für den Prozess, in dem ich drin bin. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich als Nächstes werde tun. Aber ich weiß, er gibt mir etwas Besseres und es dient mir zum Besten. Es wird mich noch mehr verändern, mich in der Heiligung wachsen, mich noch mehr ausrüsten für meinen Auftrag. Und ich bin so dankbar für die letzten 1,5 Jahre. Sie haben auch Ursachen dafür ans Licht gebracht, für die Gründe, dass ich das ganze Jahr immer aus mir selber raus gegen alle Riesen habe gekämpft, die in meinem Leben waren. Riesen, die ich unmöglich können selber besiegen konnte. Und ich habe das gemacht, ohne dass ich es überhaupt gemerkt habe. Ich kann hier jetzt nicht auf das eingehen, aber ich bin das am Aufschaffen und ich merke, es ist so ein segensreicher Weg. Und ich weiss, es ist nochmal so viel mehr Freiheit für mich parat, weil ich mich einverstanden erklärt, dass Gott darf das Eigene von mir aus meinem Leben rausnehmen und stattdessen sein in mein Leben hineingeben, was so viel besser ist.